Wer kann sich denn noch erinnern, worüber ich das letzte Mal gepredigt habe, als ich hier war? Ja, also keine Angst, ich habe das nicht erwartet und wäre total überrascht, wenn sich jetzt jemand gemeldet hätte. Ich musste nämlich auch selbst nachlesen. Ja? Also hättet ihr mich gefragt, hätte ich auch gesagt, oh, ja, ich muss nicht nachgucken. Also von daher, genau, also kein Problem. Deshalb wecke ich die Erinnerung. Und zwar ging es letztes Mal um die drei namenlosen Helden bei dem König David, die hingegeben, ja, treu, loyal ihrem König gedient haben, nachgefolgt sind, zu ihm standen. Und ich habe damals ja schon gesagt, David ist da ein Symbol für Jesus, ja, für den besten König, für den besten Leiter und Anführer, den es überhaupt gibt. Und dann dachte ich, gut, da habe ich ja auch eine Predigt quasi schon mal gehalten über Jesus, den fürsorglichen Leiter. Und darum soll es heute gehen. Also quasi das andere Gegenstück. Und genau, es gibt viele unterschiedliche Zeichen, zum Beispiel Verkehrszeichen. Dann gibt es natürlich Satzzeichen, die auch eine Aussage ja, ganz unterschiedlich bewerten oder deuten, mal auch verkehren können. Dann gibt es natürlich Markenzeichen, auch dahinter steht irgendetwas, wir verknüpfen etwas damit. Und diese Zeichen, die weisen immer auf etwas hin, die wollen etwas anzeigen. So habe ich einfach mal gegoogelt, wie man das heute so macht. Und Wikipedia sagt, ein Zeichen ist im weitesten Sinne etwas, das auf etwas anderes hindeutet, etwas bezeichnet. Und im Johannesevangelium, ja, da lesen wir auch etwas über Zeichen. Ich lese mal aus dem 20. Kapitel die Verse 30 bis 31. Da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also Johannes, der Evangelist, der hat nicht alles aufgeschrieben, was Jesus so getan und erlebt hat. Das, woanders lesen wir, das würde die damalige Bibliothek nicht fassen können. Jesus hat wirklich sehr, sehr viel getan, aber er hat speziell einige Dinge herausgesucht, einige Zeichen, einige Wunder, um uns Jesus zu zeigen, um ihn uns vorzustellen. Und damit wir erkennen, wer er wirklich ist, und dass wir ihm vertrauen, ihm immer mehr vertrauen, in der Beziehung zu ihm wachsen und dadurch mehr vom Leben haben. Leben in Fülle, wie wir auch im Johannes 10 lesen können. Und keiner von uns würde zum Beispiel Langenfeld oder Köln, sagen wir mal Berlin, ja, auf der Autobahn Schild Berlin sich da vorstellen und sagen, ich bin in Berlin. Ja? Sondern wir wissen, das ist nur ein Zeichen, dass hier Berlin kommt, als Ortszeichen oder vielleicht sogar als Verkehrszeichen, in so und so viel Kilometer kommt Berlin. Ja, wir würden das Schild ja nicht irgendwie besonders fotografieren, außer es ist irgendwie mit unserem Namen verbunden, aber wir wollen dorthin kommen, wo es eigentlich hingeht. Genauso auch diese Zeichen, die sind an sich nur Hinweisschilder, nämlich auf den Eigentlichen, ja, auf Jesus, und wir finden ihn dahinter. Und auch Jesus ist nur gekommen oder ist gekommen, uns den Vater zu zeigen. Das lesen wir auch im Johannesevangelium. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir und erkennen wir Gott, den Vater, Gott als Dreieinheit. Genau, und heute geht es um eine Geschichte aus dem Johannesevangelium. Und der Evangelist Johannes hat manche Wunder, manche Zeichen ausgesucht, die niemand anderer aufgeschrieben hat. Zum Beispiel das Wunder bei der Hochzeit zu Kana, das finden wir nur im Johannesevangelium. Aber heute habe ich ein Zeichen, ein Wunder ausgesucht, welches sowohl in Matthäus als auch in Markus vorkommt, was, wie gesagt, öfters geschehen ist. Und wir wollen uns das im Johannes etwas genauer anschauen. Und ich lese uns den Text nach der Luther-Übersetzung aus Johannes 6, die Verse 16 bis 21. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Und als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nah an das Boot kommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot an Land, wohin sie fahren wollten. Und ganz am Anfang sehen wir hier, dass Jesus die Jünger in dieses Boot setzt quasi und sagt, fahrt mal rüber. Und hier sehen wir, Jesus ist dieser fürsorgliche Leiter. Er führt seine Jünger in die Schwierigkeiten. Wie gesagt, als Hilfe für diesen Text, als Ergänzung, werde ich auch immer wieder mal die Parallelstellen aus Matthäus oder auch aus Lukas kurz zitieren. So lesen wir in Matthäus oder haben auch schon gelesen, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Also Matthäus und Markus nennen ebenfalls viele Details neben dem Johannesevangelium. Und hier lesen wir, Jesus nötigte die Jünger. Manchmal wird auch übersetzt, Jesus trieb seine Jünger, in das Boot zu steigen und über den See zu fahren. Und sie sind ihm aufs Wort gehorsam. Sie tun das. Sie steigen ins Boot, fahren rüber und sie, man kann sagen, bewegen sich im Willen Gottes, im Willen ihres Anführers, im Willen ihres Königs, im Willen Jesu. Und trotzdem kommen sie in diesen Sturm. Wieso denn das? Ja, das ist ja, kann ja manchmal schon schwierig sein. Aber ich will noch eine Schippe drauflegen. Jesus gibt ihnen hier diesen Befehl. Er schickt sie über den See und quasi in den Sturm. Aber kommt der Sturm selbst auch von Jesus? Also schickt er den Sturm auch zu den Jüngern? Ja, da merken wir, oh, ja, hier fängt vielleicht unser Bild von Jesus ja, so langsam an, vielleicht ein bisschen zu bröckeln oder wir kommen ins Nachdenken. Natürlich, wir wissen doch, dass Gott der Herr der Naturgewalten ist. Und Jesus zeigt das ja auch gerade an diesem Wunder, dass er über den Sturm Herr ist. Und deshalb, wir lesen, dass der Herr lässt es regnen, lässt es donnern, blitzen, stürmen. Er sendet auch den Wind. Also Jesus ist derjenige, der hier auch den Sturm zu den Jüngern schickt. Vielleicht ist das für uns merkwürdig, es ist unglaublich. Haben wir so ein Bild von Jesus, von Gott? Und nicht nur das Wetter, sondern wir lesen zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 7, über Gott, der von sich sagt, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe, ich, der Herr, vollbringe dies alles. Ja, ich weiß, dass das viel, viel komplizierter ist. Da spielt unsere Sünde noch und unsere Entscheidungen eine Rolle. Aber hier lesen wir ganz klar, Gott wirkt das Unheil. Und kennen wir so Gott, dass er uns in Schwierigkeiten schickt und wir eigentlich alles richtig machen und trotzdem ist es nicht einfach und trotzdem ist es herausfordernd und trotzdem begegnet uns Leid und Schwierigkeiten, vielleicht so ein Unwetter. Und sogar so, dass dieses Unheil, dieses Unwetter oder was auch immer, dieses Leid ebenfalls von Gott zugelassen wird in unserem Leben. Was hat diese Wahrheit, als ich das verstanden habe und mich damit beschäftigt habe, mich hat das sehr herausgefordert, wie hat das meine Beziehung zu Gott verändert? Zunächst hat mich das ein bisschen erschrocken und ich musste wirklich intensiv darüber nachdenken und in der Bibel auch so manches da ja, suchen, forschen. Es fiel mir nicht leicht. Aber als ich das verstanden habe, gab mir das einen tiefen Frieden, eine Ruhe und eine Sicherheit, denn ich hatte verstanden, Gott ist wirklich absolut souverän. Und nichts passiert auf dieser Welt, ohne dass er es nicht zulässt. Das sehen wir in dem Leben von Hiob. Nichts ist in deinem Leben passiert, was Gott nicht explizit zugelassen hat. So weit und nur bis hierher und nicht weiter. Und das geschieht auch in unserem Leben. Er hat alles im Griff, er regiert, er herrscht in jeder Situation. Und wenn uns sogar Schwierigkeiten begegnen und sogar vielleicht schweres Leid, Stürme im Leben, da können wir sicher sein, dass sie über den Schreibtisch Gottes gegangen sind. Und nichts zufällig irgendwie über uns hereinbricht, was Gott nicht vorher genehmigt hat, zugelassen hat. Ich weiß nicht, in vielleicht welchen Schwierigkeiten du gerade steckst. Vielleicht hast du irgendwelche Sorgen oder auch Leid. Oder vielleicht erinnerst du dich in deinem Leben an Dinge, an Situationen, die dich echt herausgefordert haben. Aber denk einmal darüber nach, dass auch diese Schwierigkeiten von dem liebenden Vater im Himmel gekommen sind und es nicht zufällig irgendwie über dich hereingebrochen sind, sondern sie sind von Gott. Nicht unkontrolliert. Und Gott, der Allmächtige, hat alles im Griff. Und diese Schwierigkeiten, damit hat er auch einen Sinn und ein Ziel. Er will damit, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir in sein Bild umgestaltet werden und dass wir Jesus und Gott ähnlicher werden. Da lesen wir zum Beispiel in Römer 8, 28, dass ja, all das, was uns begegnet, zu unserem Besten ist. Weil Gott uns ja, in das Ebenbild Jesu umgestalten möchte. Das ist sein Ziel mit uns. Und ja, deshalb, wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Versuchen wir ihnen aus dem Weg zu gehen, der Weg des geringsten Widerstandes, oder so schnell wie möglich hinter uns zu lassen? Und wenn Gott uns nicht hilft und nicht beisteht, dann nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand und vielleicht eine Abkürzung, auch wenn das vielleicht dem Willen Gottes widerspricht. Oder vertrauen wir dem fürsorglichen Leiter und wissen, ja, er führt uns in die Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten kommen auch von ihm. Aber er hat damit einen guten Plan, ein Ziel mit uns. Und er lässt uns dort nicht allein. Wir können ihm in jeder Situation vertrauen und ihn auch in diesen Schwierigkeiten ehren. Und nur solche Erfahrungen mit Jesus, die lassen uns in der Beziehung zu ihm wachsen, dass wir ja, ihn besser kennenlernen, dass wir größer von ihm denken und unsere Beziehung wird tiefer, wird vertrauensvoller. Ich habe mich gefragt, wie kann man dieses Bild vielleicht gut vergleichen, und ich musste an so eine Perle denken. Wie entsteht so eine Perle in einer Muschel? Da kommt irgendein Fremdkörper rein, also ich sage mal eine reine Perle, wo nichts reinkommt, die ja heile ist und heile bleibt, da wird keine schöne Perle entstehen. Aber wenn dort ein Fremdkörper hereinkommt, ist das wie eine Verletzung. Da kommen auch Parasiten hinein und die Muschel, die muss sich dagegen wehren. Und sie umhüllt diesen vielleicht Sandkorn oder etwas anderes. Und so entsteht eine wunderschöne Perle. Ja, das ist unangenehm, das ist eine Abwehrreaktion. Aber schlussendlich wird durch dieses Perlmutt eine wundervolle Perle. Und so ähnlich auch in unserem Leben. Die Schwierigkeiten und die Probleme, die Gott zulässt, die Gott vielleicht sogar sendet, die in unserem Leben da sind, die uns begegnen, Gott hat damit ein gutes Ziel. Er will uns veredeln. Er will, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen und dass wir ja dadurch ihn immer mehr verherrlichen als seine Kinder. Und das Zweite, was wir dann in dieser Geschichte sehen, Jesus, der fürsorgliche Leiter, Jesus, er ist in der Nähe. Denn Jesus wäre ja kein guter, kein fürsorglicher Leiter, wenn er die Jünger in die Schwierigkeiten schickt und sogar die Schwierigkeiten zu den Jüngern schickt, aber sie dann vollkommen alleine lässt. Also das wäre ja dann kein guter Leiter. Und wir haben gelesen in Johannes 6, als sie nun etwas eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nah an das Boot kommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und in Markus können wir nachlesen, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Ruder Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Habt ihr das hier vielleicht gesehen? Jesus, er schickt sie auf den See und lässt sie dort alleine rüberfahren. Er ist gar nicht dabei. Er geht auf den Berg. Er geht an einen sicheren Ort. Er ist ganz woanders. Er sieht ihre Not, er sieht, dass sie Mühe haben auf dem See, aber er lässt sich wirklich Zeit, um zu ihnen zu kommen. Und als er endlich da ist, da will er an ihnen vorbeigehen. Ist das Nähe? Ist das Fürsorge? Ist das ein guter Leiter? Denken wir nicht oft auch so und empfinden wir so, voll dieser negativen Gedanken? Wir sind in Schwierigkeiten und wir fragen uns, wo ist Jesus? Warum lässt er sich so viel Zeit? Geht er an mir einfach vorbei und interessiert ihn gerade meine Not nicht? Und wir sind so damit beschäftigt, wir sehen so oft die Schwierigkeiten und auf die Probleme in unserem Leben, auf die Stürme, dass wir den Blick dafür verlieren, was dort eigentlich steht. Denn Jesus, er betet hier auf dem Berg. Wir lesen nicht, wofür er gebetet hat. Aber können wir uns denken, wofür Jesus gebetet hat? Wir lesen in den ganzen Evangelien, dass Jesus, wenn wir darüber lesen, wo er gebetet hat, dass er immer für seine Jünger gebetet hat. Bevor er sie auserwählt hat, blieb er eine ganze Nacht im Gebet. Und wir lesen auch, dass Jesus jetzt, wo er beim Vater ist, er ist unser Fürsprecher, dass er für uns eintritt. Und ich bin überzeugt, das steht da nicht, wir werden später Jesus fragen. Ich bin überzeugt, Jesus hat hier für seine Jünger gebetet. Und Jesus, er sieht ja ihre Not, er sieht genau, wie es ihnen geht, er weiß, was sie durchmachen. Und er kommt immer und gerade rechtzeitig. Aber vielleicht fragen wir uns dann noch, ja, wieso wollte er dann einfach vorbeigehen? Jesus, er ist da, er war ganz nah, sie konnten ihn sehen, er war quasi in Rufweite. Aber er möchte, dass wir, dass seine Jünger damals und dass wir heute unsere Hilflosigkeit, unsere Not erkennen, sie zugeben und ihn um Hilfe rufen. Wir kommen mit den Schwierigkeiten nicht alleine zurecht, auch wenn wir uns das manchmal einbilden. Und ohne ihn können wir ja nichts tun, deshalb wir brauchen ihn. Und Matthäus, er schreibt, und das haben wir auch schon gelesen, ich möchte das nur noch mal dran erinnern, ganz kurz. Jesus aber redete zugleich mit ihnen und sprach, also er ist auf dem See, sie haben ihn gesehen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus, das lesen wir dann auch nur bei Matthäus, antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg auf dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also Petrus ist hier richtig mutig, er riskiert hier alles und er tut das, was Jesus sagt, er geht auf dem Wasser. Er erlebt dieses Wunder, ja, einmalig, er kann auf dem Wasser gehen, neben Jesus. Und trotzdem kommt er dann in Not. Warum eigentlich? Er schaut sich um, er sieht den Sturm und er fängt an zu sinken. Er wendet seinen Blick ab von Jesus auf die Schwierigkeiten, auf diesen Sturm, auf den Wind. Und so verliert er den Blick, ja, für Jesus, für den Halt in seinem Leben. Und er fängt an zu zweifeln, er fängt an zu sinken. Geht es uns nicht auch oft so in unserem Leben? Wenn wir unseren Blick von Jesus abwenden und nur noch den Wind und die Stürme und die Schwierigkeiten sehen, dann fangen wir an zu zweifeln, fangen wir an zu sinken. Aber Jesus, er ist da, er ist ganz nah. Er griff Petrus bei der Hand. Er wirklich in Rufnähe, er war ganz, ganz nah und konnte ihm sofort helfen. Und er sieht, er kommt und er hilft rechtzeitig. Und wir lesen in Psalm 50, diese Nottelefon Gottes, ja, was man so immer wieder hört, da heißt es, rufe mich an am Tage in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich ehren oder du sollst mich preisen. Wir haben diese Zusage. Gott ist da, Jesus ist da, in den Schwierigkeiten, er ist wirklich nah und er ist jederzeit bereit, uns zu helfen. Und wir lesen aber auch, wir haben auch eine Zusage in Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flammen soll dich nicht verbrennen. Worauf richten wir unseren Blick, wenn wir in Schwierigkeiten sind? Auf die Schwierigkeiten und wir erkennen nicht mehr Jesu Gegenwart, seine Nähe, seine Hilfe. Lass uns auf Jesus schauen. Er ist da, gerade in den Nöten unseres Lebens. Und was mir hier auch geholfen hat, wenn ich mich manchmal so gefühlt habe, als ob Jesus nicht da ist, hat mir mal so ein Bild geholfen, wo es auf die Reihenfolge ankommt. Wie so ein Zug, wie so eine Lokomotive, die mit Glauben, Gehorsam und Gefühl zu tun haben. Und ich habe das mal versucht, ich habe mal unsere alte Lok von den Kindern da mal fotografiert. Genau, also als erstes kommt der Glaube, danach folgt der Gehorsam und am Ende erst das Gefühl. Der Glaube, dass wir Jesus und seinen Aussagen wirklich fest vertrauen. Er ist vertrauensvoll und das, was er sagt, ist wahr. Und wir können darauf wirklich bauen. Das ist das, was uns antreibt, was als erstes sozusagen drankommt. Und danach kommt dieses Gehorsam, dass wir das auch tun, was Jesus uns sagt, was er von uns möchte. Glauben und Gehorsam, Glaubensgehorsam, das gehört zusammen. Das ist die nächste Folge davon. Und danach wird das Gefühl mit der Zeit kommen. Vielleicht nicht sofort. Manchmal braucht es ein bisschen. Aber es wird sich ergeben. Und stellt euch mal vor, wir würden das umdrehen, das wir ja oft machen. Und gerade heute in der Zeit ist es oft so, ich fühle mich so und so und so. Wenn wir die Gefühle ganz nach vorne stellen, wo wird uns der Zug hinführen? Deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst der Wahrheit, der Realität vertrauen. Gefühle, die sind nicht Realität. Ich habe ein gutes Beispiel gehört, wenn wir einen Film anschauen, ja, vielleicht emotional oder vielleicht einen aufregenden Film, dann merken wir, wie uns das wirklich in uns Gefühle weckt. Aber das ist fiktiv, das ist ein Schauspieler, die nur etwas vorspielen. Das ist nicht die Realität und trotzdem fühlen wir so mit. Und das ist ein gutes Beispiel, das zeigt, Gefühle, die können so trügerisch sein, die können nicht tragen. Aber die Wahrheit, die Realität, das, was Jesus uns sagt, darauf können wir vertrauen. Und wenn wir das tun, dann wird auch das Gefühl sich dem fügen und folgen. Und als Letztes, was wir in dieser Geschichte, in dieser wundervollen Geschichte über Jesus, den fürsorglichen Leiter, sehen können, dass er uns ans Ziel bringt. Denn Jesus wäre ja kein guter Leiter, wenn er mit seinen Leuten startet und kurz vorm Ende, es nicht schafft. Und dann lesen wir in Matthäus 14. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und in unserem Text, in Johannes 21, da ist es sogar noch kürzer, da heißt es, da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Also sie waren eigentlich schon ganz, ganz nah am Land. Vielleicht haben die es gar nicht gesehen, dadurch, dass sie so auf den Sturm geschaut haben. Aber hier merken wir, der Sturm legt sich und die sehen, ach, das sind ja nur noch ein paar Meter und wir sind schon da. Der Sturm hört augenblicklich auf. Die Jünger erkennen hier, wer Jesus wirklich ist. Ich glaube, nicht allumfassend, aber ein Stück weit mehr, wer Jesus hier ist. Er ist der Herr über Wind und über die Natur. Aber das kann man einem ja auch so theoretisch erklären. Jesus ist souverän, er herrscht über Wind und Wetter. Aber hier haben es die Jünger verstanden, sie haben es erlebt, weil sie mitten im Sturm waren. Und erlebt haben, wie Jesus Einhalt geboten hat und es plötzlich aufgehört hat. Und er sie hier bewahrt hat und hindurchgeführt hat. Und das ist diese Erfahrung, die wir nur machen können, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und dann wächst die Beziehung und wir können ihn ehren und anbeten. Was heißt das vielleicht für uns konkret? Jesus, er führt uns in die Schwierigkeiten. Das ist wirklich oft so der Fall. Und wir sollten nicht die Abkürzung nehmen oder sie versuchen zu verhindern. Denn wenn das Jesu Wille ist, dann sollten wir da ihm folgen. Aber wir wissen auch, dass Jesus uns durch die Schwierigkeiten hindurchführt. Er ist mit uns, er ist bei uns, er ist uns ganz nah und er hilft uns. Und wir wissen, Jesus, er führt uns ans Ziel. Er kommt mit uns an sein Ziel. Und diese Erfahrungen in der Gegenwart, oder Vergangenheit und auch in der Gegenwart, die geben uns so viel Mut und Hoffnung, dass wir auch in Zukunft ihm vertrauen können. Weil er heute bei uns ist und uns hilft, wissen wir, er wird uns auch, wenn wir, ja, wenn es vielleicht durch den Tod geht, er wird mit uns ans Ziel kommen. Ihr habt das jetzt als Gemeinde erlebt, die Olga, ja, und ich frage mich, ich saß und dachte, die Nachfeier, man feiert Beerdigung, ja. Ja, wir feiern das Leben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus, er hat den Tod überwunden und er ist der Sieger. Und im Johannes finden wir ganz tolle Zusagen, in der ganzen Bibel eigentlich. Ich will nur zwei hier erwähnen. In Johannes 6, also in unserem Kapitel, Vers 39, da lesen wir, das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Der allmächtige, souveräne Herrscher, Jesus, der alle Macht hat, er sagt, ich werde nichts verlieren, sondern auferwecken am letzten Tag. Und in Johannes 10, in diesem Bild des guten Hirten, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater, wir sind eins. Diese Wahrheit über Jesus, den fürsorglichen Leiter, es ist für uns eine Einladung. Wenn du noch kein Nachfolger Jesu bist, wenn du vielleicht, ja, du hast von Jesus viel gehört, du hast vielleicht vom Glauben viel gehört, aber du bist so distanzierter Beobachter. Du bist noch kein Kind Gottes, du hast diese Entscheidung, Jesus, du sollst mein Herr und mein Retter sein, noch nicht getroffen. Dann ist das eine herzliche Einladung. Jesus ist wirklich der beste Leiter. Du kannst ihm vertrauen. Und er wird dich in Schwierigkeiten führen, ja, aber er wird dich auch dahin durchführen und er wird mit dir ans Ziel kommen. Aber vielleicht kennst du schon Jesus ganz lange und bist mit ihm unterwegs. Aber auch dann ist es für dich eine Einladung, wieder ganz neu Jesus zu vertrauen, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht versuchst du immer wieder noch, so wie das oft bei mir der Fall ist, mein Leben alleine zu meistern, selbst zu bestimmen, irgendwie selbst zurechtzukommen. Aber Jesus, er bietet uns an, dass wir ihm vertrauen, er vorangeht. Es ist nicht immer einfach, Jesus nachzufolgen, aber es ist der beste Weg, weil Jesus der beste, der fürsorglichste Leiter ist. Und deshalb, ja, ist das eine Einladung, dass wir als Jesu Nachfolger ihm wieder neu vertrauen, ihn besser kennenlernen. Denn Jesus, er macht es gut und er bringt uns an sein Ziel. Zum Schluss habe ich ein Gedicht mitgebracht, was ihr alle sicherlich kennt. Ich kenne das auch schon sehr gut und habe das ganz oft gehört, gelesen. Aber es ist, trifft mich immer wieder sehr emotional, was diese Wahrheit nochmal sehr schön untermalt. Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück und ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Und besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Und da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und diese Erfahrung, die wünsche ich dir und die wünsche ich mir, dass wir das immer wieder neu machen, dass wir die Größe Jesu mehr kennenlernen, was für ein fürsorglicher Leiter er ist. Er führt in Schwierigkeiten, aber er hat damit ein tiefes und ein gutes Ziel in unserem Leben. Und immer und überall ist er in unserer Nähe und bereit einzugreifen und zu helfen. Er ist wirklich in Rufnähe. Und Jesus, er bringt uns ein Ziel. Ihm und seinen Aussagen können wir bedingungslos vertrauen. Denn wem sonst? Wer ist so gut wie Jesus? Amen.